Preis dem Herrn, liebe Geschwister, ich bin auch hoch erfreut, heute wiederum in dieser Mitte zu sein und wünsche alle gottesreichen Segen und gesegnete, besinnliche Weihnachtszeit. Ja, das ist wichtig, dass wir es auch erkennen, dass wir es nicht nur wissen, dass wir es nicht nur hören, dass wir es nicht nur feiern, aber dass es wirklich Weihnachten möchte in unserem Herzen sein. Und ich bin auch von Herzen dankbar, dass er auch mein Herz geöffnet hat zu seinem Wort, sein Licht auch in mein Herz hineingebracht hat, ja, und dass ich auch dieses Weihnachten erleben darf, auch jeden Tag. Ja, es ist nicht nur dieser Tag, nicht diese Feiertage. Man bereitet sich vor. Man möchte so diesen Tag gut feiern, ja, mit den Verwandten, Bekannten, Freunden. Und wir haben es gestern schon gehört, wie auch die Menschen sich vorbereiten. Und das Lied, was auch gesungen wurde, ging mir auch so zum Herzen in dem Sinn, dass, ja, Jesus wird oft vergessen. Jesus wird außer vor gesetzt. Jesus wird gar nicht gefragt. Nach Jesus wird gar nicht gefragt, so wie gesagt. Ja. Und auch, ich hatte mal so eine Geschichte gelesen, ja, also ein Vergleich, wie auch, ich habe es schon mal erwähnt, möchte es nochmal erwähnen, ja, wie ein Geburtstag gefeiert wurde von einem Kind. Die Besucher kamen und es war Winter, sie haben sich ausgezogen und haben gefeiert die Geburt eines Kindes. Und wo sie dann so in der Mitte des Feiers waren, haben sie gesagt, ja, wo ist denn das Kind? Wir haben es ja noch gar nicht gesehen. Und alle haben gesucht und geforscht, die Eltern auch waren in diesem Ganzen so drin, und bis man gesehen hat, dass die Besucher einfach beim Ausziehen, ja, die Kleider auf eine Wiege gelegt haben und das Kind lag da drin, sie haben es gar nicht bemerkt und das Kind ist erstickt. So ist es, liebe Geschwister, vielleicht auch in unserer Umgebung, ich will jetzt nicht sagen bei uns, aber der Teufel sucht natürlich uns auch so mit anderen Dingen beschäftigen, damit wir ja nicht auf das Wesentliche schauen. Und Gott möchte uns alle helfen, dass wir möchten auch das, was Christus wirklich gebracht hat. Ja, man hat es schon so oft gehört und wir hören das jedes Jahr, aber trotzdem als Erinnerung möchte man es noch tiefer erkennen, noch tiefer begreifen, was eigentlich dort geschehen ist, warum Gott diesen Messias, diesen Retter dieser Welt, was das bedeutet eigentlich für uns. Und wir stehen ja in diesem Kampf, diejenigen, die Jesus schon kennen und erfahren haben, aber trotzdem stehen wir in diesem Kampf und trotzdem kommen vielleicht manchmal Zweifel, kommen vielleicht auch manchmal diese Umstände des Lebens, dass wir manchmal auch vielleicht auch an dem Heil vielleicht zweifeln, an dem, was wir vielleicht haben. Ja, man hat es von Kindheit auf gehört und weiß es. Aber schaut mal heute Morgen auch dieses Wort, was schon gelesen wurde in Titus 2, ich möchte vom 11. Vers lesen und so ein bisschen ganz genau betrachten. Dieses Wort ist so wichtig. Das ist gerade diese Botschaft, was Jesus an uns ja vermitteln möchte. Er hat es den Apostel gesagt. Die Apostel haben es weiter gelehrt. Und seht mal, vom 11. Vers, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Also eine heilsame, eine Gnade Gottes, die heilt. Von was denn? Von was werden wir geheilt? Ja, man sagt so, diese Sünde, ja, aber diese Sünde sind vielfältig. Ja, und vor allem solche Sünde, die uns angeboren sind, wir als Menschen können gar nichts dafür. Ja, es ist uns angeboren. Durch den Sündenfall haben wir auch gestern gehört, im Garten Eden, ja, kam diese Sünde in die Welt, dieser Ungehorsam. Und es wird uns sozusagen wie in die Wiege gelegt, wir können es nicht. Aber, er sagt, diese heilsame Gnade Gottes, die heilt den Menschen, sie rettet. Diese Kraft Gottes, sie errettet uns von unseren angeborenen Sünden und züchtigt uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen. Also züchtigt uns. Sie nimmt uns in Zucht. Sie möchte uns offenbaren die Dinge, und es schmerzt manchmal, liebe Geschwister, wenn wir in uns das eigene Ich merken, oh ja, ich bin behaftet, wir haben gestern diese Geschichte gehört von Lügen. Ja, diese Lüge, die heftet so an einem, und der Mensch, wenn er sich schützen will, und es ist allgemein verbreitet, ja, diese Notlüge oder auch so zu lügen, das ist gar kein Problem. Sich zu schützen, das eigene Ich in Schutz zu nehmen, ja, man geht in diese Offensive, wie man sagt, und verteidigt sich, wenn es auch nicht die Wahrheit ist. Man verteidigt sich. Aber Christus möchte befreien uns, damit wir diese Kraft bekommen, ja, dieses Licht, damit wir rein bleiben im Herzen, gibt er durch den Heiligen Geist uns die Kraft zu widerstehen und sagen und gehen zum Partner, zu meinen Verwandten, Bekannten, meine Arbeitskollegen, fähig zu sein und sagen, bitte vergib. Verzeih. Diese kurze Worte zu sagen, ist oft ein großer Kampf. Und mit unserer eigenen Kraft wird es nicht funktionieren. Und deshalb züchtigt uns das Wort Gottes, es deutet auf das hin. Und er sagt weiter, dass wir sollten verleugnen das ungöttliche Wesen. Ja? Dieses ungöttliche Wesen, in dem wir gelebt haben, und die weltliche Lüste, die Lust, die uns so reizt und die uns zur Sünde leitet. Ja? Und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt. Dass wir das erreichen, dass wir gottselig, dass wir dem Mensch, vor Gott und vor Menschen möchten gerecht werden. Gerade dieses Licht ist uns erschienen, liebe Geschwister. Ja, nicht nur ja, schön feiern oder schönes Licht zu haben. Wir haben gestern auch dieses Haus hier betrachtet, das so schön geschmückt ist, ja, hat vielleicht auch jeder schon gesehen, und gegenüber vom Duss. Es ist so prächtig geschmückt, dieses Licht, es leuchtet, es ist so zum Anschauen, so was Herrliches, gell? Aber wie sieht es drinnen aus im Haus? Sind die Menschen wirklich so erleuchtet? Ist das Licht wirklich so im Herzen, dass ich sagen kann, ja, frei von Sünden bin ich frei, von Welt und ihrer Eitelkeit hat Christus mich befreit. Ja, und weiter sagt er, und warten, wenn das alles geschieht, wenn wir unser Herz Jesus übergeben haben, dann warten in dem, beharren in dem, auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes. Liebe Geschwister, und das ist gerade, dass wir alle warten. Wir sind in Erwartung des Kommen des Herrn. Und dieses Erwarten, das bedeutet auch sehr viel. So dieses Thema, was ich gewählt habe, was mich so bewegt hat, auch diese Tage, Jesus kommt wieder. er kommt. Wie damals auch die Leute unterschiedlich gewartet haben. Die Prophezeiung war da. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer wussten genau, ja, das werden wir jetzt mal ganz kurz betrachten, auch dieses Wort, die wussten ganz genau, es wird ein Messias kommen. Es wird auch der Messias kommen, der in der Stadt Bethlehem zur Welt kommt. Das wussten sie auch. Aber haben sie es angenommen? Nein. Das Wissen rettet uns nicht. Diese Gewissheit in dem Sinn, ja, ich weiß, ich bin von klein auf in dem aufgewachsen, ja, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Juden, alles Volk wusste und sie warteten auf diesen Erlöser. Sie hofften darauf, dass, wie es auch so oft geschehen ist, und man wartete durch die Propheten, durch irgendwelche Menschen, die Gott berufen hat oft, zu erretten von der Knechtschaft, ja, irgendwelchen Herrscher, wie auch zu damaliger Zeit, die Römerzeit, ja, die Römer herrschten über die Juden, sie haben den Herodes auserwählt als Herrscher unter den Juden. Und wie reagieren die Leute, wie reagierten die Leute dort? Ja? Und ich möchte noch den Gedanken noch zu Ende sprechen, was hier noch auch steht in Titus 2. Er sagt im 14. Vers, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Liebe Geschwister, gerade das ist wichtig, dass er uns möchte reinigen und dass wir willig sind, uns reinigen zu lassen. Reinigen zu lassen. Und das ist gerade das größte Problem. Zu Christus bekennen sich viele, aber die Reinigung des Herzens wollen nicht jeder auf sich nehmen. Es bedeutet ja, das Kreuz auf sich nehmen, ihm nachfolgen. Aufgeben, aufgeben das, was uns so lieb ist. Und oft auch unter den christlichen Kreisen wird oft auf das geschaut, ja, schaut mal bei ihnen, schaut mal dort, wie herrlich, wie schön, wie alles organisiert ist. Liebe Geschwister, nicht das zählt. Zählt das, was in unserem Herzen vorgeht. Wie bereiten wir uns vor? Wie sieht's in unserem Herzen aus? Jesus kommt wieder, bist du bereit? Bist du wirklich bereit, wenn jetzt erscheinen wird Jesus Christus? Jetzt wird gesagt, Jesus kommt, geht ihm entgegen, begegnet ihm, gebt alles auf. Ja, dann würde vielleicht einer oder der andere vieles aufgeben. Er würde auf dieses andere gar nicht mehr blicken. Er würde dann schauen und ja, einer wird vielleicht erschrecken. Der andere wird sich freuen, wie auch immer. Aber schaut mal, das Wort Gottes sagt uns klar und deutlich. Wir möchten zwei Bibelstellen betrachten in Apostelgeschichte 1. So zur Einleitung, Apostelgeschichte 1, Vers 10. Und als sie ihm nachsahen, wie Jesus gen Himmel fuhr, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche aussagten, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr und seht gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Und die Bibel sagt uns klar und deutlich, dass es plötzlich geschehen wird. Wir werden keine Zeit haben, wir werden auch uns nicht vorbereiten können. Es wird plötzlich sein, mit einem Krachen, wie ein Blitz zuckt. Versucht mal, einen Blitz aufzufangen mit einer Kamera. Funktioniert fast nicht. Ja? Unsere Reaktion ist viel zu klein. Man muss dann auch einen Automat einstellen, der vielleicht den Blitz auffängt. Aber oft ist er so schnell, wir können gar nicht reagieren. So schnell, liebe Geschwister, sagt das Wort Gottes, wird Jesus wiederkommen. Und so plötzlich war es auch damals die Geschichte, ja, die Prophezeiungen von Jesaja, tausende Jahre zurück oder davor, sage ich mal, haben die Propheten es prophezeit und viele wussten es, sie haben die Prophezeiungen gelesen, genau wie wir auch heute. In Jesaja haben wir gestern schon gehört, es wird jemand kommen, es wird ein Messias kommen, er wird das Volk retten. Aber seht mal, Unterschiede im Volk. Wir lesen mal vom Herodes, ja, auch ein, sage ich mal, ein König von Israel, ja, und er wusste ja auch das Gesetz. Und schaut mal, ich habe es so ein bisschen näher betrachtet, in Matthäus Evangelium steht es im 2. Kapitel. Matthäus Evangelium, das 2. Kapitel, und zwar Matthäus 2, Vers 3. Da das der König Herodes hörte, von wem hörte er das? Von den Weisen aus Morgenland, ja, oder Morgenland. Sie kamen und haben es verkündigt und haben gesagt, es wird, wir haben einen Stern gesehen, es, wo ist der neugeborene König, haben sie gesagt. Wir wollen ihn sehen. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Wer waren denn das ganze Jerusalem? Das war doch das Volk. Sie erschraken. Warum? Weil ihnen wurde bange, was geschieht. Da kommt ein neuer König. Also im Irdischen gesehen, politisch gesehen, sind wir in Gefahr. Auch der König selbst, der Herodes, dachte, er ist in Gefahr. Er muss seine Existenz irgendwie stützen und versuchte dann, von den Weisen zu erkundigen, wo ist denn dieses Kind? Ja? Und ließ versammeln, steht hier, alle Hohepriester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Aber was forschte er? Er wollte ja unbedingt wissen, er wollte sein Daseinsberechtigung, er wollte sein Leben schützen. Wollte er wirklich wissen, diesen König? Wollte er wissen, was eigentlich da geschehen ist? Wir sehen wiederum die Weise aus Morgenland oder Morgenland, ja. Sie kamen ungefähr so 1000 Kilometer Entfernung, man sagt, aus Persien oder Babylon, aus dieser Gegend. Nicht Babylon, habe ich gesagt, sondern Irak, Iran, aus diesen Ländern bis nach Jerusalem, fast 1000 Kilometer, also so schätzungsweise. Sie mussten mehrere Monate gehen, um erforschen, was ist denn mit diesem neuen Stern. Liebe Geschwister, wenn man das betrachtet, dann sieht man, wie unterschiedlich die Menschen sind. Die aus Leidenschaft, ja, ich möchte auf diesen Punkt kommen, leidenschaftlich nachfolgen unserem Heiland. leidenschaftlich sich vorbereiten für das Kommen des Herrn. Bereit sein, nicht nur oberflächlich, nicht nur, dass wir vielleicht einen Nutzen davon ziehen. Ja, man ist in der Gemeinde, ja, man hat vielleicht einen bestimmten Nutzen in dem Sinn, man ist in einer Gesellschaft, ja, wo fromme Menschen sind. Meine Kinder wachsen auf in einer frommen Gesellschaft, ja. Liebe Geschwister, es können solche Gedanken aufstehen. Es war in der Vergangenheit, hat sich auch einer so in die Gemeinde bekehrt. Ja, er wollte auch Gott dienen, aber was war sein Beweggrund? Er suchte nicht das Geistliche, er suchte nicht Jesus, er suchte nicht das Licht. Wie es in Russland so üblich war, die Geschwister haben, und hierzulande ist es ja auch nicht anders, natürlich. Ich möchte nicht sagen, dass hier nicht das der Fall ist, dass die Geschwister einander helfen. Doch. Aber diesen Nutzen wollte er ziehen in dem Sinn, ja, man hat ja einander geholfen, die Häuser zu bauen. Und er hat sich zur Gemeinde bekehrt und wollte ja, dass die Geschwister ihm helfen. Sie haben ihm auch geholfen. Aber nachdem es alles geschehen ist, ist diese Person sozusagen, man kann ihn ja nicht als Bruder nennen, hat sich entfernt von der Gemeinde. Ja, er hat seinen Nutzen gehabt. Liebe Geschwister, das ist nicht der Sinn des Weihnachten. Ja, sondern diese Leidenschaft sind auch manche Menschen im irdischen Sinn so leidenschaftlich für irgendetwas. Sie setzen sich so ein. Ja? Man sieht, die Weisen, die waren auch leidenschaftlich. Sie waren verbunden, indem sie haben die Sterne erforscht. Sie sahen was Neues. Sie kamen aus Neugier und sie kamen bis zu Jesus. Herodes aber nicht. Er hatte einen ganz, man sagen vielleicht ganz bösen Plan gehabt. Er wollte dieses Kind töten. Er sah darin die Gefahr. So sehen auch manche die Gefahr, in dem vielleicht ja im Christentum, ja, ich muss ja so viel aufgeben. Das und jenes erwartet mich. Meine Existenz ist vielleicht bedroht. Ja, wir leiden vielleicht nicht so die Verfolgung, aber in vielen Ländern gibt es, ja, dass die Christen verfolgt werden deswegen. Und ich habe hier auch was mitgebracht, und zwar eine Begebenheit, und ich meine, es war ja in den Nachrichten auch bekannt, wie auch eine Person so leidenschaftlich für irgendwas da war. Und sie begeisterte sich für den Sport, ja, Biathlon. Und sie hat 2x Gold für Deutschland geholt. Und ihr Name war Laura Dallmayr, ja, kennen vielleicht viele. Sie ist ja in den Bergen verunglückt, wo sie auch den Aufstieg gemacht hat. Aber schaut mal, ihr Leben betrachtend, ja, sie war in eine Leidenschaft verfallen. Erstens war sie in diesem Biathlon, sie hat alles aufgegeben und sie hat ihre Freizeit und alles investiert. Und dann, mit 25 Jahren, gab sie 2019 überraschend ihre Karriere auf und widmete sich dem Extrembergsteigern, eine Leidenschaft, die ihr Leben bestimmte, eine Leidenschaft, die einen Traum beinhaltete, die Bezwingung des Leila Peak, also so ein Berg in Pakistan, der sehr hoch ist, wollte sie besteigen, und der ist 6.000 Meter hoch, über 6.000 Meter hoch. Und diese Leidenschaft, die hat 5 Jahre darin investiert, da rein investiert, ihr ganzes Leben, ihre ganzen Bemühungen, ja. Und hier wird beschrieben, nachdem sie in den nordwestlichen Gipfelwand eingestiegen sind, schlägt plötzlich das Wetter um und die Temperaturen klettern schnell nach oben. Das bedeutet ein erhebliches Steinschlagrisiko. Und sie ging auch dieses Risiko ein. Sie wusste diese Gefahren. Sie haben sich auch abgesichert, liebe Geschwister. Sie hat sie abgesichert. Aber guckt mal, sogar das hat sie nicht abgehalten. Sie wusste die Gefahren, sie wusste das. Aber sie ging diesen Gefahren, oder sie blickte auch den Gefahren sozusagen ins Angesicht. Sie wusste, es kann der Tod bedeuten. Sie machte etwas trotzdem. Ja, warum? Weil sie einfach leidenschaftlich, man sagt, so wie Besessenheit ist es, ja, dass der Mensch nicht mehr loslassen kann. Und ich habe es auch so überlegt, wie wichtig das ist auch für einen Christen, der leidenschaftlich, ja, wenn er weiß, die Gefahren, und Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Nehme mein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ohne Wenn und Aber. Ja, sagt natürlich das eigene Ich. Ja, das möchte ich nicht lassen. Ja, das ist mir noch so lieb. Ja, sagt der Teufel, das kannst du auch ein bisschen mitnehmen, ist nicht so schlimm. Dann fängt der Mensch an zu hadern. Dann fängt der Mensch an, einen Ausweg zu suchen, wie könnte ich vielleicht diesen Weg doch gehen, liebe Geschwister, aber es gibt keinen anderen Weg, als nur der, der uns Jesus vorgelebt hat. Und den Weg, hat er gesagt, habe ich euch gezeigt. Der geht nicht durch Rosen, durch Blumen, nein. Er hat gesagt, ich habe nichts, was ich bieten kann. Nur das eine, das ewige Leben. Und es wird durch Schmerzen gehen, es wird durch Leiden gehen, es wird durch ein Opfer gehen. So wie auch diese Sportlerin, sie hat alles gegeben. Geben wir alles, liebe Geschwister? Haben wir wirklich diesen Mut, einzustehen für Jesus, egal was die anderen sagen, egal wie andere sich stimmen? Wenn der Geist Gottes uns mahnt, wenn der Geist Gottes sagt, geh, dann sollen wir gehen. Dann sollen wir ausführen das, was Jesus von uns verlangt. Und er hat gesagt, er will uns befreien. Deswegen ist er ja auch auf diese Welt gekommen. Lasst uns auch weiter betrachten. Ich möchte einfach diese Menschen auch zu damaliger Zeit mal so in Fokus nehmen und betrachten. Die Hirten. Wie verhielten sie sich? Ja, wir lesen es in Lukas Evangelium. Kapitel 2. Das haben wir gestern auch gehört. Vom 8. Vers. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herden, und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Sie haben sich auch gefürchtet. Aber es war eine ganz andere Furcht. Plötzlich wurde es hell, sie haben Angst gekriegt. Herodes hatte auch Angst, nur auf eine andere Weise. Heute haben die Leute auch Angst. Angst von dem, was kommt, Angst für meine Kinder, Angst für die Zukunft, ja. Angst für meine Existenz, Angst vielleicht, Einer möchte sein Geld, hat sein Geld angelegt und hat Furcht, dass das Geld vielleicht verloren geht, der andere noch was. Aber diese Furcht, die Furcht vor dem Herrn, die Ehrfurcht, liebe Geschwister. Nicht, dass wir Angst haben, sondern die Ehrfurcht. Und wir sehen, die nahmen es mit einem ganz anderen Herzen an. Und der Engel kam zu ihr, und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Ja, aber der Engel sprach, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute im 11. Vers der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Einfache Hirten, liebe Geschwister, ohne Ausbildung vielleicht, ohne dass sie, der Engel ist nicht erschienen, den Hohepriester, den Schriftgelehrten, sondern den armen, verachteten Hirten und hat ihnen gesagt, die frohe Botschaft. Und so einfach wie die Hirten waren, sie erschraken zwar ja von dem Erscheinen, aber seht mal, was geschehen ist. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windel gewickelt und in eine Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Die Geschichte sehen, nachforschen. Was ist geschehen? Sie gingen, liebe Geschwister. Sie sahen dieses Kind in der Krippe. Sie brachten auch Geschenke auch, ja? Und im 17. Vers, da sie es aber gesehen hatte, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt wurde. Also sie breiteten das Wort aus, diese frohe Botschaft, die sie bekommen haben, ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelche Hintergründe. Liebe Geschwister, so sollten wir auch sein. Wir sollen dieses Wort aufnehmen mit Freudigkeit, es den Menschen kundtun, nicht nur draußen mit Worten, sondern in der Tat, was wir in Titus 2 gelesen haben, dass dieses Wort hat Kraft, das verändert den Menschen und gibt diese Freude und dieses Licht, das wir verbreiten können, dieses Salz der Erde. Nur durch Jesus und nur durch seine Kraft. Seht mal, die Hirten, sie haben sich weislich verhalten, so einfach und rein. Und wenn man dann auch die Geschichte betrachtet, dann sieht man, dass die Hohepriester und die Schriftgelehrten, sie wurden nicht irgendwie nicht belehrt oder auch darauf hingewiesen, sondern immer wieder hat Gott zu ihnen geredet. Immer wieder hat Gott gesagt, ja, wir lesen ja das vom Herodes, er hat ja beauftragt, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, schaut nach, prüft nach. Sie haben nachgeschaut, nachgeprüft und es bestätigt, es ist ein König. Es ist der Messias. Er ist in Bethlehem geboren. Liebe Geschwister, sind die nachgefolgt? Haben die nachgeforscht? Im Gegenteil. Im Gegenteil. Sie haben ja auch, wo Jesus noch 12 Jahre alt war, lesen wir auch, ja, kamen die Eltern ja nach Jerusalem, um das Opfer zu bringen. Und Jesus ging in den Tempel und hat dort auch gelehrt. Und sie verwunderten sich, welche Weisheit dieses Kind hatte. Warum haben die nicht nachgeforscht? Warum haben sie das Wort nicht angenommen? was ging in ihrem Herzen. Ja, dieser Stolz, diese Eigenliebe, ja, die Liebe zu diesem Leben, sie wollten das Alte nicht aufgeben, wo sie so gewohnt waren, geehrt zu werden. Und Jesus hat sie so verurteilt. Ja? Und wie, liebe Geschwister, wie ist es bei uns, dass wir vielleicht auch das Wort hören, aber vielleicht von uns drängen? Wir nehmen es vielleicht nicht so ernst. Die Sorgen dieser Welt, die Probleme. Ja, das alles soll uns trotz allem nicht verblenden, nicht ablenken, sondern doch das Wesentliche im Auge behalten. Noch einen Fall möchte ich betrachten, und zwar, es waren zwei Menschen. Das lesen wir in Lukas Evangelium Kapitel 2. Im gleichen Kapitel vom 25. Vers. Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm, gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Liebe Geschwister, das ist gerade, was Gott von uns möchte. Der Heilige Geist war mit ihm. Ja? Oder es war in ihm. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist, er sollte den Tod nicht sehen, er hätte denn zuvor den Christus, den des Herrn, gesehen. Und er kam aus Anregen des Geistes in den Tempel. Und da die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachte, da sie für ihn täten, wie man pflegte nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ein einfacher Mensch, ein Israelit, der Gott von Herzen gedient hat. Schaut mal, die Priester, die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die waren ausständig im Tempel. Sie haben das Wort Tag und Nacht betrachtet. Sie wussten das auch. Aber wieso hat der Geist Gottes zu ihnen nicht gesprochen? Weil ihr Herz verstockt war, hat Jesus gesagt. Sie haben zwar mit dem Munde bekennen sie, aber ihre Werke stimmen nicht. Jesus hat gesagt, alles, was sie sagen, das tut. Sie haben es richtig gesagt. Aber ihr Herz war ganz weit weg von dem Wirklichen, von der Liebe Gottes, dass sie mit ganzem Herzen Gott gedient haben. Das haben sie nicht gemacht, sondern nur mit Mund und mit diesen Traditionen, kann man sagen, oder nicht, diese Gesetze, was auch sie selbst oft aufgerichtet haben und oft auch aufgeladen haben, den armen Schäfchen sozusagen. Liebe Geschwister, das ist gerade der Sinn des Weihnachtens. Dass Weihnachten möchte in unserem Herzen stattfinden. Dass Jesus möchte in unserem Herzen wohnen, regieren, herrschen und dass wir unser ganzes Leben möchten widmen. Und darum hat der Geist Gottes ihm es klar gemacht. Geh in den Tempel, heute kommt dieser verheißene Messias. Und er hat nicht gezweifelt. Ja? Er hat ja die nicht gekannt, Maria und Josef. Aber er sah, der Geist Gottes hat ihm es klar gemacht, wo die Wahrheit ist. Und nicht nur er und diese Prophezeiung, was er auch hier ausspricht oder auch dieses Erkenntnis vor allem. Im 32. Vers sagt er, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Erleuchtung der Heiden. Und wir sind es, liebe Geschwister. Wir sind diejenigen, die nicht vom Volk Israel stammen, jetzt vom Stammbaum her, ja, sondern Geistliche. Geistliches Volk, Geistliche im Reich Gottes dürfen wir sein und uns als Volk Israel nennen. Oder Volk unseres lebendigen Gottes. Weiter lesen wir in dem gleichen Kapitel, eine ganz kurze noch, was hier uns gesagt wird, von einer Frau. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels vom Geschlechte Asser. Die war wohlbetagt und hatte gelebt 7 Jahre mit ihrem Manne nach ihrer Jungfrauschaft und war nun eine Witwe bei 84 Jahren. Die kam nimmer vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die da auf die Erlösung zu Jerusalem wartete. Guck mal, sie pries Gott, sie hat es auch anderen gesagt. Also waren doch die anderen nicht so unkundig. Ja? Aber man missachtete es, man hat es nicht so ernst genommen. Ja? Manche haben es angenommen, aber nur die wenigsten. Die Schriftgelehrten, diejenigen, die wirklich das Volk leiteten, das waren ja die Leitenden, die haben es nicht erkannt. Wir lesen später von Nikodemus, der kam bei Nacht, er hatte sogar Furcht, hatte eigentlich erkannt, dass Jesus der Messias ist, aber hatte Furcht zu bekennen, weil sie verfolgten ihn. Ja? Sie haben ihn nicht gesucht, um ihn zu ehren, ihn anzubeten, sondern sie verfolgten ihn und der Teufel wollte ihn ja als kleines Kind schon töten. Und seht mal, der benutzte diese Herzen der Menschen, verstockte ihre Herzen, der Teufel, und verblendete sie. Und man sieht, sie haben, solange Jesus auf der Erde war, solange er gepredigt hat, haben sie immer versucht, ihn zu töten. Und sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft mit List und haben gedacht, jetzt haben wir gesiegt. Der Teufel hat gedacht, er hat gesiegt, liebe Geschwister, aber hier verbirgt sich was ganz, ganz Besonderes. Dass Gott ist allwissend und allgegenwärtig. Gottes Gedanken sind unerforschlich. Gottes Pläne weiß der Teufel nicht. Und hier hat er gedacht, er hat gesiegt. Im Gegenteil, er hat verloren. Am Kreuz auf Golgatha hat Jesus was gebracht, hat Jesus dem Tode ein Ende gemacht, der Sünde aufs Kreuz und ist diesen Weg gegangen, liebe Geschwister, um dich und mich glücklich zu sehen. Lasst uns doch erkennen, wirklich, wie Apostel Paulus sagt, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Um ihn zu erkennen, dass wir nicht einfach vorübergehen, nicht einfach uns viel zu wenig Gedanken darüber machen. Ja, wir haben es gehört. Ja, wir wissen es. Aber habe ich diese Kraft im alltäglichen Leben? Warum besitze ich sie nicht? Manchmal kommen auch die Jugendlichen und sagen, ja, ich bin kraftlos, ich kann es nicht. Warum denn nicht? Liebe Geschwister, ganz einfach. Das eigene Ich, das schreit noch. Das will nicht ans Kreuz. Und die Dinge, die uns so lieb sind manchmal, ja, ich will sie nicht erwähnen, das kann jeder persönlich für sich prüfen und weiß ganz gewiss innen hier, sagt der Geist Gottes, so wie auch diesen zwei es der Geist Gottes offenbart hat. Und der Geist Gottes, wenn wir vor ihm ernst stehen und bitten, er offenbart auch die innersten Gedanken unseres Herzens und zeigt uns, ob wir aufrichtig sind oder nicht. Und darum möchte ich noch zum Schluss betrachten auch, schaut mal auch diese Leidenschaft, die Apostel Paulus besaß, wie ist er Jesus nachgefolgt? Ohne Wenn und Aber, liebe Geschwister. Es ist nicht nur Apostel Paulus, auch Petrus, Johannes und alle anderen Apostel, die uns auch als Vorbilder dienen. Und Jesus selbst, liebe Geschwister, Jesus selbst ist diesen Weg gegangen mit Verleugnen, mit Verlassen dieser Welt. Er ist nicht nachgelaufen, hat nicht Festlichkeiten getrieben, hat nicht irgendwelche Lustbarkeiten nachgegangen, sondern sein Plan war, den Menschen zu retten. Er ging von einem Dorf in das andere und oft auch wurde er nicht angenommen, verspottet. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie trachteten danach, ihn zu töten. Also unter Gefahr des Todes. Liebe Geschwister, es ist nicht so einfach. Auch Apostel Paulus schreibt es und überliefert, die anderen Apostel haben es das Gleiche erlebt. Liebe Geschwister, wenn man die Leiden der Apostel liest, es gibt ein Spiegel, er sagt, die Märtyrerspiegel, also ein ganz dickes Buch, und es fängt an von den Aposteln. Und wenn man liest, die Apostel, die alle 12, außer Johannes, Johannes ist mit dem natürlichen Tod, durch den natürlichen Tod gestorben, wurde ganz, ganz alt, glaube über 90 Jahre, aber alle anderen mussten den Märtyrertod sterben. Warum? Kann ich nicht sagen. Aber so schrecklich, wie sie erleiden mussten, weil sie ihn evangelisiert haben, nicht nur um Jerusalem herum, sondern sie kamen bis nach Äthiopien, Afrika, in Mittelasien, überall haben die gepredigt und haben ihren Tod gefunden, liebe Geschwister. Ja, durch einen Märtyrertod und ein schrecklicher Tod. Ja. Und Jakobus möchte ich nur kurz erwähnen. Jakobus wurde so gequält in dem Sinn, man hat ihn, der war schon älter, man hat ihn dann auf der Tempelzinne gestellt und haben gesagt, er soll es verleugnen. Er soll einfach Jesus absagen. Er soll dem Volk, das Volk kam ja zum Opfergaben und so, bringen. Und sie haben ihn gestellt und er soll verleugnen vor allen und sagen, es ist alles falsch, was er gemacht hat. Und vom Tempel aus hat er gerufen, hat gesagt, er kann es nicht. Den Jesus zu verleugnen, den er kennengelernt hat, also mit meinen Worten gesagt, was haben sie gemacht? Man hat ihn dann von dem Tempel hinuntergestürzt und er brach sich sämtliche Beine, war noch am Leben und man hat ihn dann mit Stöcken noch zu Tode geschlagen. Liebe Geschwister, das ist der Märtyrertod. Es ist nicht einfach jemand, der es nur aus Leidenschaft vielleicht einer betreibt Sport, ja, aber wie wir gelesen haben, die Leute können sich verändern. Ja, heute diesen Sport, morgen einen anderen Sport, aber hier war was im Inneren geschehen ist. Der konnte es nicht absagen. Er konnte einfach nicht anders. Er konnte auch, menschlich gesehen, funktioniert das nicht. Ja? Jeder Mensch hat vor dem Tod Angst und es gaben schon so viele, die für bestimmte Sachen auch in den Tod gingen. Aber oft nicht aus Überzeugung. Oft mussten die und oft haben die Leute auch abgesagt. Ja? Aber seht mal, ich möchte uns noch in Philipper 3 lesen, wo Apostel Paulus so beschreibt, auch seine Leiden und seinen Entschluss, was er so fest gefasst hat, ja, für den Herrn zu stehen. Er sagt hier, Philipper 3, meine Brüder, ich schätze mich noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, das da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesus. Liebe Geschwister, so soll unsere Einstellung auch sein. Und er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Und an einer anderen Stelle sagt er, ich achte es alles für Kot oder für Dreck. Ich glaube, ja, hier sagt das ja auch im 8. Vers, vom 8. Vers, ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christus Jesus, meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Kot, auf das ich Christus gewinne. Und ihm und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Liebe Geschwister, der Glaube, viele sagen, ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass Gott mich, Jesus mich verändern kann. Aber wenn man eine einfache Frage stellt, also auch jemand, der gläubig ist, glaubst du, dass es Gott gibt? Ja, glaube ich. Ja, wie glaubst du? Du siehst ihn ja nicht. Ja, aber wenn man die Natur betrachtet, das glauben viele. Auch auf der Arbeit hat mir auch einer gesagt, ja, wenn ich die Welt anschaue, dann sehe ich diese Wunder. Es muss jemand da sein. Ja, man glaubt, dass es einen Gott gibt. Aber glaubst du auch, dass er dich von Sünden befreien kann? Glaubst du das? Weiß ich nicht. Aber wenn ich glauben kann, dass es einen Gott gibt, dann muss ich ja glauben, was auch in der Schrift steht, wo auch Christus sagt, ja, dass kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich, nicht wir. Und wenn wir das glauben und im Glauben es fassen, liebe Geschwister, dann geschieht dieses Wunder. Dann nimmt Gott uns auch diese Sünden ab. Und wie er hier auch sagt, Apostel Paulus, dass ich in ihm die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus Jesus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Und hier kommt es im 10. Vers, sagt er, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode ähnlicher werde. Das war das Ziel, das war die Leidenschaft, was auch Apostel Paulus so bewegt hat und auch die Apostel. Ja, dass diese innere Veränderung, es geschah im Inneren, liebe Geschwister. Es ist nicht was Äußerliches, es ist nicht irgendwelche Vorstellungen, sondern, und vor allem möchte ich noch erwähnen, dass wir nicht auf Gefühle bauen. Wenn wir auf Gefühle bauen, und es sagt uns die Schrift, wenn Apostel Paulus auf Gefühle bauen würde, wenn man sein Leben betrachtet, wie viel Leiden er musste, oft fühlen wir vielleicht uns so bedrückt, uns geht es nicht so gut, dann meint einer oder andere so, jetzt habe ich vielleicht was verloren und sucht. Ja, es mag sein, dass uns irgendwas von Gott trennt. Wenn wir uns aber prüfen und der Geist Gottes wird uns 100% mahnen, wenn wir mit jemandem im Unrechten stehen oder wenn wir irgendwas gemacht haben, aber wenn nichts vorhanden ist, liebe Geschwister, dann ist es der Teufel, der uns einfach den Frieden rauben will, das Licht nehmen will. Nicht auf diese Gefühle bauen, sondern auf den Glauben. Dass man die Bibel dann zur Hand nimmt und im Glauben betet, Herr, gib mir diese Freudigkeit wieder. Ja? Gib mir diesen Frieden wieder. Und auf Gefühle, die sind heute so, morgen ganz unten, das ist unser Fleisch. Darum, liebe Geschwister, möge Gott uns jeden persönlich doch segnen, dass wir auch Weihnachten möchten feiern in unserem Herzen. Nicht in den Gefühlen, nicht in, sondern in unserem Herzen. Und möge Gott einem jeglichen auch ein dankbares Herz geben. Ich möchte auch so zurufen, ja, wir haben diese Zeit, Gott von Herzen zu danken, was er an uns gemacht hat. Dass er mich errettet hat, nur das schon ist was Besonderes. Ja, eine Gnade von Gott, der uns gibt. Und jeder, der kommen will zu ihm, bietet es an. Kommt her. Ja, ich will euch erquicken. Ich will euch einen Sinn im Leben geben. Ich will euch auch diese Freudigkeit geben. Nicht auf Menschen schauen. Menschen sind auch, wenn wir auf einen Mensch schauen, ja, wir können vielleicht von einem Menschen was lernen, gute Gaben, was er hat, und uns bestreben, auch so sein. Aber nicht auf einen Mensch bauen, liebe Geschwister. Nicht auf ihn, weil ein Mensch kann auch fehlen. Ja? Und dann sind wir, wenn wir auf einen Mensch bauen und er einen Fehler begeht, ja, dann sind wir vielleicht am Boden und sagen, ja, wieso? Er handelt so. Ja? Nein, sondern auf Jesus Christus. Und derjenige, der uns auch errettet und uns auch diesen Frieden im Herzen gibt, möge jedem im Herzen auch diese Weihnachten schenken und dass wir mit Freude es auch bekennen können, mit Freude auch unseren Weg gehen können, ohne dass uns irgendwas im Herzen vielleicht auch vielleicht verdammt oder vielleicht auch wir im Unfrieden sind. Weil Jesus kommt wieder, genauso wie damals. Er kommt wieder und erwarten wir ihn auch. Ja, haben wir Jesus im Herzen und können wir ihm auch begegnen und sagen, ja, Herr Jesus, ich freue mich, dass du gekommen bist und ich bin bereit. Gott segne uns alle. Amen.